minus 2. Wenn ich also sage, der doppelte Spin im Raum wäre einer dieser quasi partikulären Bereiche, was möglicherweise sogar zulässig ist, dann würde ich bekommen, Q als doppelter Spin wäre dann die Zahl der Bereiche groß B minus 2. B war aber die Zahl K, plus 1. K plus 1 minus 2 ist K minus 1. Das heißt, die Partikel für K gleich 1 hätten einen doppelten Spin 0 als Grundspin.
Ja.
Das heißt, wir haben lauter im Mesodenbereich vorwiegend Skalarteilchen, was auch stimmt. Wir hätten aber für K gleich 2 lauter Spinore, was auch stimmt. Allerdings werden sich einige Multiplets verdoppeln. Aber das lässt sich so, ich meine, dann erscheinen nämlich Bosonen und Spinore eigentlich ziemlich ähnlich. Spinore tauchen immer, kennt ihr immer das Baryonenspektrum? Bosonen, das Mesonenspektrum.
Ja.
Wobei die Ziffern sich immer um 1 erhöhen können.
Ja, ja.
Das heißt, der Spinor wird immer ein Spinor bleiben, auch in den Anregungen. Das Boson wird immer ein Boson bleiben, auch in den Anregungen. Da ändert sich gar nichts. Ich meine, so kann man es auch auffassen. Dann braucht man doch gar nicht diese Klimmzüge mit Fischarbeiten zu machen.
Ja, ja, ja.
Das ist eben die Frage,
natürlich,
diese einfachere Methode hier doch angebracht.
Es ist doch wohl so, das Wesentliche scheint doch überhaupt zu sein, nachher im Verlauf des Verständnisses in der Theorie, dass diese drei Indizes-Symbole oder die Fundamentalkondensoren,
dass die sind daraus hergeleitet, aber im Mikrobereich,
Ultramikrobereich, dass diese Vernetzung, diese gegenseitigen Brücken und dieses Austauschen überhaupt das Wesentlichste ist, wo dann praktisch alles nachher rauskommt.
Da kommt das alles nachher raus.
Das heißt, Sie können eigentlich gar nichts falsch machen, wenn Sie im Ansatz irgendwas verkehrt machen. Die Richtung, die bleibt immer richtig. Ich meine, das ist der große Wurf in der ganzen Theorie bei Ihnen. Da haben Sie ja alles drin. Ja, dann haben wir die Möglichkeiten gar nicht.
Also wissen Sie, das war dann furchtbar kompliziert aus.
Wird ja auch. Ja.
Es ist auch kompliziert zunächst mal. Aber wenn man nachher die ganzen Schlüsse zusammenfasst, die zu irgendeiner Signatur gehören, diese ganzen Isomeren, die Signaturisomeren zusammenfasst, zu diesen Grundflussverläufen und zu diesen, und dann auch noch diese Homonomen, wo oben und unten dieselbe Signatur steht, die müssen ja, die können ja jetzt keine Flussaggregate bilden, das müssen ja so eigentlich sagen wir mal mehr statische Felder sein, die das Ganze umschließen.
Ja.
Wenn ich diese Dinge zusammenfasse, dann wird die Schreibweise ziemlich einfach. Wenn man sich darüber Rechenschaft sagt, wie diese ureinfachsten Gebilde verbunden werden, nämlich durch Austauschprozesse, durch diese Strukturflüsse. Daher der Begriff Konjunktiv hier. Das heißt Verbinder.
Ja, dieses, wenn man das nun erstmal gesehen hat im zweiten Teil, weil dann wird die Sache erst richtig schön.
Das alles, das ist bloß Methodik,
die
man dahin führt.
Und und das hat mich dann so gefreut, als ich da angekommen bin. Da habe ich dann erstmal begriffen, ach natürlich, so muss es ja sein. Das ist ja das eigentlich, was dem Einstein ja auch vorgeschwebt hatte.
Das hat er ihm vorgeschwebt,
Er kriegt ja dann nachher, er hat ja immer gesagt, dass er den Spin auch irgendwie aus der Geometrie rauskriegen müsste. Wusste bloß nicht wie. Und das, diese Metronentheorie, da ist ja schon die Quantisierung ja praktisch schon drin. Das sind ja mehrere Dinge, die wir alle zusammenspielen müssen. Also so auf die Schnelle wäre auch nicht dazu gekommen.
Bei mir ist das zweite Buch kombiniert, schon vor 20
Jahren.
Ich habe mit meinem Vater
das gemacht. Sonst hätten Sie ja die anderen Aussagen, die, von denen ich ja schon lange gehört hatte, 69 war das ja wohl, eine Masse des Elektrons, der Ladung, hätten Sie sonst nicht bringen können. Nicht?
Ja.
Ich wusste doch, doch, die Ladung schon. Ladung schon. Ja, doch, ja, das
ich wusste mir Schwierigkeiten wieder. Ja. Ich sagte damals zu meinem Vater, als wir diese Flussaggregate da zusammengestellt
haben. Ja,
da wusste ich nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Ich sagte meinem Vater noch, weißt du, schön, ich kann jetzt mit der Brille an der Tafel arbeiten. Und alles
was passieren?
Wenn uns jetzt aber nicht irgendetwas grundsätzlich anderes zur formalen Beschreibung einfällt, dann müssen wir aufhören.
Tja.
Ich steige da einfach nicht mehr durch.
Ja, ja. Mhm. Ja, ja. Also das Gespür hat man aber auch, wenn man da rankommt und man nicht weiß, wo es dann nachher lang geht und hintereinander weg einfach so liest, dass man Gottes Willen
irgendwo hin verläuft ja. sich das.
Das
also Sie sehen, dann sieht diese Strafeführung doch wieder da.
Ja, ja. Ja.
Aber
das gefällt mir gut. Ich habe es dem Kreu auch erzählt. Er weiß ja von noch von nichts. Nicht? Ich habe ihm dann gesagt, dass ich hier eigentlich jetzt die Überzeugung habe, dass das gar nicht anders zu machen ist. So muss man es eigentlich machen, wenn man einer die Welttheorie macht.
Ich habe mich darüber gefreut, weil als mir das einfiel mit diesem 6 Grundflüssen, die ja zusammenfassen kann.
Ja. Das passiert alles im Licht.
Die laufen ja alle in der gleichen Richtung, nicht? Weil die immer von denselben Struktureinheiten abhängen, egal wie die Indizierungen sich hier verteilen.
Ja, ja.
Da wurde dann eins ganz klar, das machte dann eigentlich viel Spaß, weil sich dann von selbst, ohne dass man das vorher geahnt hätte und ohne dass man es reingesteckt hat, plötzlich eine ganze Menge Dinge plötzlich ganz klar wurden. Natürlich, zum Beispiel hier in diesem Raumfeld bei den komplexen Kondensationen, dieses Abklingungsfeld, was ganz steil runtergeht.
Ja.
Das sieht nämlich genauso aus wie die Nahwirkungsfelder, die ja von all diesen Partikeln ausgehen. Und Nahwirkungsfelder gehen übrigens auch von Elektroden aus, wenn die auch nicht auf starke Wechselwirkungen ansprechen. Aber auf eins sprechen die ganz blitzschnell an, auch Mesonen. Zwar nicht auf die hadronischen Wechselwirkungen, wenn die aber ihre Spiegelbilder treffen, dann geht es rasend schnell.
Ja, ja.
Dann ist die Wechselwirkung sogar so stark, dass hinterher von dem Elektron keine Spur mehr übrig ist.
Ja, ja. Wie ist das eigentlich, den Quantensprung zu beschreiben? Das macht ja immer die Schwierigkeit normalerweise. Haben Sie das?
Er nähert sich hier an, tritt in diese Ladungswechselwirkung. Aber wie auch diese Flüsse immer sind, ob in Bezug auf die Ladung, ob in Bezug auf die Trägheit, ob in Bezug auf das elektromagnetische Feld, mit Ausnahme des Gravitationsfeldes, das ist in beiden Fällen der gleiche. Jeder Fluss trifft auf sein spiegelsymmetrisches Bild und kompensiert sich. Die Energie erscheint dann in einer Form, die eigentlich überhaupt nicht mehr durch Ponderabilität zu verstehen ist, nämlich in der einzig möglichen Form der Ruhemasselosigkeit der Energie, nämlich als Photon. Das ist nämlich der Grund, weshalb Partikel und Antipartikel sich zerstrahlen, wenn sie so richtig zusammenkommen.
Also darf ich noch mal sagen, also wenn wir jetzt mal einen angeregten Zustand haben und so ein Bahn fällt nach Bohr wieder runter und sendet dabei ein Photon aus. Wie ist denn das eigentlich nun so zu verstehen? Wie, was läuft denn da ab?
Hier läuft es etwas komplizierter.
Das glaube ich nicht. Es muss wohl.
Ist kein Es sieht aus wie ein ganz unsteter Quantum, wie ein Rechteckstück. Das ist aber in Wahrheit nicht ein richtiges Rechteck, sondern das ist bloß ein ganz steiler Abfall. Es geht aber nicht senkrecht runter. Das entzieht sich natürlich der Messtoleranz. Aber die Vermutung wurde früher schon mal geäußert.
Ja.
Und dann sieht das so aus, nach meiner Auffassung. Ich rege zunächst mal an. Auf irgendeine Weise zum, nehmen wir mal an, durch einen mechanischen Stoß.
Ja, gut.
Dann würde der mechanische Stoß, der würde einem ganz bestimmten Graviton entsprechen, das nun rüberwechselt und natürlich das ebenfalls ponderable Elektron mit Energie versorgt.
Moment, wie? Das heißt, ein Graviton,
das wirkt jetzt auf ein anderes Trägheitsfeld, ein ponderables Trägheitsfeld.
Ja.
Das Graviton wirkt sozusagen als Impuls Mhm. Im Grunde genommen können Sie jeden mechanischen Stoß durch einen solchen Träger ins
Puls verstehen. So eine A-Struktur oder wie?
Ja, das würde praktisch über diese A-Struktur laufen und würde jetzt Energie auf das ponderable Elektron übermitteln, genauso wie der Stoß allerdings auch auf eine neutrale Partikel wirken würde. Mhm. Da nun aber das Elektron gekoppelt ist mit dem Proton, würde das Elektron jetzt aus dem unwahrscheinlichen Zustand, in den es gebracht ist, also das geht so nach dem Prinzip alles oder nichts, ist der Stoß zu klein, passiert gar nichts.
Ja.
Wenn er jetzt groß genug ist, dann würde das Elektron in den nächsten erlaubten Zustand gehen. Mhm. Nun ist das aber ein sehr unwahrscheinlicher Zustand, auch von den Wechselwirkungsflüssen her. Mhm. Es wird nun in den alten Zustand zurückgehen, wird aber wiederum, wenn es zurückspringt, in sehr kurzer Zeit zunächst mal die Energie, wie war denn das, über ein Gravitonsystem umsetzen in das, was in der Umgebung des Elektrons dann als Photon erscheint. Das Photon kommt nämlich nicht etwa aus dem Elektron raus, das ist eine ganz naive Vorstellung, das entsteht in der Umgebung im Raum. Und umgekehrt würde ein Photon, das ein Elektron anregt, seine Energie in mechanische Form umsetzen, das heißt wieder in einen Graviton, und würde das Elektron eine andere Bahn nehmen. So, das habe ich ja auch in irgendwo geschrieben, dass man so Emission und Absorption verstehen kann.
Das entsteht aus dem Ladungsfeld des Elektrons ja dann, nicht? Da koppelt ja irgendwas ab.
Da koppelt was ab und zwar dieser Überschuss, die Differenz der beiden Quantenzustände. Die wird abgekoppelt.
Aber wo wird das so lange getragen? Wird das einfach in dem Feld selbst angereichert zunächst, bevor es abkoppelt und die Überschussenergie?
Also so, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ich muss sagen, mir ist das im Augenblick gegenwärtig, ich habe es aber geschrieben, wenn ich das richtig wiedergebe, dann würde diese Energie zunächst mal abgekoppelt in Form eines solchen A-Feldes, das dann umkippt in Photon. Und dieses Photon wird deshalb nicht direkt am Ort, am Tatort entstehen, der sowieso nicht lokalisiert war, sondern irgendwo im Raum und schwirrt dann weg.
Bringen Sie das auch noch?
Da habe ich noch von dem ersten Band schon drüber gebracht. Aber das ist nur angedeutet worden. Man könnte es natürlich im Rahmen der Wechselwirkung, da könnte man es ausführlicher bringen. Das kriege ich aber in dem zweiten Band nicht mehr unter.
Meine, das musste ja wahrscheinlich über so eine Protosimplex-Kette oder was dann passieren. Ne?
Dass da alles natürlich. Das geht ja immer über
im ersten Band. Ja.
Aber ich kann offen gesagt jetzt so ohne
weiteres
nicht sagen, wie das tatsächlich.
Aber im Prinzip ist das ja anzugeben und muss ja.
Es ist eigentlich hier so, das Element von allem und jedem, das ist immer diese Urgestalten, diese metrischen Prototopen, die dann alles andere bestimmen die koppeln sich dann, es geht eigentlich immer auf dasselbe Prinzip zurück, dass ein Maximum und ein Minimum struktureller Art sich austauscht.
Ja, und dieses Austauschen,
das ist eigentlich die letzte Elemente des materiellen Geschehens, da kann man so eine Art Subphysik bilden, man kann sich überlegen.
Wie hängen denn eigentlich Minimum und Maximum zusammen?
Also so von sich aus noch gar nicht, das passiert erst, wenn zwei Maxima und zwei Minima zusammenkommen. Diese Minima sind immer Bereiche, in denen diese Kondensoren gleich Null sind, also pseudoelektrische Bereiche. Beide. Und über diese Bereiche koppeln die. Das heißt, wenn wir jetzt so einen pseudo-euklidischen Bereich haben und haben rechts und links so einen Auswurf, so einen Strukturauswurf, dann sind diese beiden, also es ist nicht das Maximum mit dem Minimum gekoppelt, sondern diese beiden Strukturmaxima sind gekoppelt über einen solchen euklidischen Bereich und tauschen sich dann aus.
Und ich glaube, Sie hatten das auch schon geschrieben, dass da also für diesen Austausch ja eine gewisse Geschwindigkeit auch angeht.
Ja, ist, und zwar muss das der Imaginärteil dieser Weltgeschwindigkeit das, Y sein. Das heißt, normalerweise wäre das die Lichtgeschwindigkeit. Wenn wir aber sagen, dann dürfte aber bei Gravitonen bei dieser A-Form im Schnittbitten Raum, dann müsste, wenn wir an Omega gleich 4 Drittel C glauben, dann müsste ja dieser Imaginärteil im Fall des Gravitons größer sein. Das heißt, Epsilon-Punkt plus Eta-Punkt Quadrat sind größer als 0 dann.
Ja.
Was ja auch möglich sein kann. Warum schließlich nicht? Bedeutet, dass wenn die Algotronik an ist, dass sie bei einmal flackern alles vergessen hat.
Sag, Robert, ausmachen ist vorbei.
Recht, ja.
Bitte?
Wie oft habe ich schon sagen müssen, jetzt ist es
ja,
vorbei.
Ja, ja, das war dann mies.
Haben Sie denn öfters Gewitter gehabt bei Ihnen?
Ja,
ach, ich benutze das Ding schon gar nicht mehr, wenn Gewitterzeit ist. Das hat gar keinen Zweck.
Ja, bei uns ist mal ein Blitz bei MBB in den Rechner eingeschlagen.
Was?
Das heißt, das ist irgendwie so eine Erdleitung. Wo eine Verbindung von einem Gebäude zum nächsten bestand. Und das ging dann rein. Naja, sind so ein paar Karten rausgeflogen. Das war nicht so furchtbar schlimm. Das hat ein furchtbares Theater gegeben.
Ja, wenn nicht gleich alles kurz und klein.
Ja, das nicht.
Ja. Das habe ich übrigens, weil Sie danach fragten, in Ihrer Korrektur, das habe ich übrigens ausgewechselt. Weil ich im Fall des Gravitons nicht größer als C geschrieben, sondern gleich Omega größer als C.
Nicht? Gleich. Was war
das? Wir da gefragt, mal? Warum? Ja.
Ach so, ja. Ach so, ja.
Eine Kleinigkeit.
Ja, ach Gott, ja. Naja, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Vor allem das zweite jetzt hier anzugehen, obwohl ich doch wenig kapiert habe, ist klar. Ich bin ja erstmal dabei, mich langsam reinzufinden. Und mache ich so, habe alles abgeschrieben, erst alles nicht, also in meine eigenen Notizen erstmal, was mir eigentlich wichtig
ist. Das ist ja auch eine miese Arbeit.
Ja, da habe ich erstmal gesehen, wie
schwierig das ist. Ich war froh, dass ich das einmal in der Maschine hatte. Dann dachte ich nur auf Nimmerwiedersehen, weg damit.
Ja. Und dann habe ich ein bisschen gespielt, ich habe da ganz tolle Gebilde gebastelt, nämlich wo sie diese Brücken angegeben hat.
Das sind immer so, das geht auch wieder über diese Signaturen, dass die verwandt sind.
Ja, deswegen habe ich auch ein paar Fehler noch gefunden. Sie wissen doch, nicht, da waren so ein paar Sachen in den ganzen Kolonnen nicht so ganz richtig.
Das kann sein, das ist möglich.
Ich habe es ja angegeben, das werden Sie wahrscheinlich ausgewechselt haben. Das findet man, wenn man dann kapiert hat, wie es eigentlich gemeint ist.
Ach, ich hab's ja mittig.
Ja. Und das sind ja hübsche Bildchen, wenn die Brücke noch dazu malt.
Ja.
Und dann sieht das Ganze auch so aus, dass man den Kollegen sagen kann, aus solchem Spinnengewebe, aus so einem Wollknäuel, von eigentlich was nischt ist als Struktur, dann bildet sich dann das, was so vielleicht Materie aussieht, mal raus. Ja, das ist dann einleuchtend. Aha, also es ist irgendwas Komisches ist es schon.
Ja, und wenn diese Fäden sich dann noch verknüpfen, guck an, dann werden dann Nuklide raus.
Ja.
Und wenn dann noch wieder andere Fäden drankommen, dann ist ein Atom entstanden, dann kann die ganze Welt sich zusammenbauen.
Aber es ist immer noch schwierig, sich vorzustellen, wie nun eigentlich Teilchen und Feld aussehen. Beim Teilchen selbst ist doch wohl so, ist es dann so, dass das so ein Nahwirkungsgesetz einen Schwingungszustand bis zu einem bestimmten Bereich angibt und dass der dann eigentlich den Durchmesser des Teilchens bestimmt.
Ja, zumindest wenn man es als Gleichnis aufpasst.
Als Gleichnis, also,
das ist ja keine Schwingung zu sagen, aber als Gleichnis gesehen kann man sagen, dass eigentlich, ich unterscheide ja zwischen den Korrelationsmaxima und den Korrespondenzmaximum. Beim Korrelationsmaximum hat der Korrelationstensor einen Maximalwert, der aber in diesen eckigen Klammern nicht erscheint, weil die dann Null sind.
Ja.
Deswegen ist das Korrelationsmaximum zugleich das strukturelle Minimum, das euklidische Kennzeichen trägt, in dem betreffenden Unterraum.
Ja.
Und umgekehrt gibt es aber, das nenne ich Korrelationszentrum, umgekehrt gibt es aber auch ein Korrelationsminimum, wo also diese Strukturen gar nicht korreliert, sondern separat erscheinen, aber einen maximalen Strukturwert haben, das heißt nach der Geodätengleichung wäre auch x2-Punkt maximal, das heißt, dass die maximale Wechselwirkungspotenz jetzt nicht im Sinne einer Korrelation nach innen, sondern im Sinne einer Korrespondenz nach außen zu einem anderen System. Und diese Korrespondenzpotenzen, die sind es, die eigentlich die Wechselwirkungen überhaupt bedingen. Das ist ja ihre Ursache. Wenn man nun eine Metapher benutzt, dann würde praktisch die Oberfläche einer Partikel, zum Beispiel eines Protons, so eine mosaikartige Struktur bekommen. Eine körnige Struktur, könnte man sagen. Nämlich, sie wird gebildet aus den dicht liegenden Quellen möglicher Wechselwirkung. Nun gibt es sehr viele solche Wechselwirkungspotenzen, also im Fall eines elektrisch geladenen Teilchens. Immerhin, da hätten Sie ja diese 9er Geometrie,
die Energiemetrie. Sind das die 72?
Das sind dann 81 minus 9, weil Sie die 9 Homonomen rausnehmen müssen. Das sind dann 72.
Und diese 72 wären dann praktisch diese Mosaikfleckchen, die vielleicht schwarz wären.
Können Sie sich auch Mosaikfleckchen vorstellen. Aber das heißt, das wäre eine Feinstruktur aller überhaupt möglichen Wechselwirkungen. Das heißt, es gibt nicht nur drei Sorten oder vier Sorten, sondern die haben eine Feinstruktur. Aber man kann diese Wechselwirkungsfelder zusammenfassen zu nur 6 Klassen. Das heißt, genau genommen waren es, glaube ich, 13. So 13 Klassen von Wechselwirkung werden diese Spin-Spin-Wechselwirkungen mit einbezieht. Und das ist dann ganz interessant, dass eben doch der Wechselwirkungsbegriff vielleicht aufdifferenziert werden sollte. Zwar ist das heutzutage nicht nötig, weil die Hochenergiephysik das doch nicht feststellen kann. Aber es ist besser, Sie haben eine Verfeinerung, wie wenn Sie ein Raster liefern, theoretisches Raster, das eigentlich endgültig sein sollte, und da fehlen 2 oder 3. Das ist schlecht.
Ja, aber was, ich meine, wenn es messtechnisch nicht bemerkbar ist, nicht unterscheidbar ist, hat es denn überhaupt was danach zu sagen?
Ja, nun, das ist eben die Frage, bleibt denn das immer messtechnisch nicht erfassbar? Wer sagt uns denn, dass die nicht auf irgendeine Idee kommen und machen viel feinere Untersuchungen und wechselwirkenden Teilchen? Wieso soll man das nicht vorhersagen?
Naja. Ach, fällt mir ein, ich habe einen Anruf bekommen von einem Herrn von der DESY, der sich erst erkundigt hatte beim Professor Resch.
Heißt der Ritzel oder?
Ritz, ja.
Der hat hier auch geschrieben.
Ritz oder so. Ja, man hat dann nachher den Emde angerufen, Emde hat ihn an mich verwiesen. Und ich sollte ihm noch ein bisschen über die Theorie erzählen. Und er sagte, er hätte Ihnen auch geschrieben. Er wollte gerne die Massenformel haben von Ihnen. Da sagte ich, ja, ich will mal mit Herrn Halm sprechen. Das kann ich ja nicht sagen. Ich weiß, es gab da etwas vorbereitet mal für Physical Reviews, weil bloß die Ergebnisse sollten da mal vorgestellt werden. Aber das muss Herr Halm selber sagen. Ich habe zwar das Original, jetzt frage ich Sie also mal, wollen wir ihm das oder wollten Sie ihm das selber schicken? Soll ich es?
Ja, also wenn, dann gibt es da nicht eine Massenformel, die früher vor über 10 Jahren mal veröffentlicht werden sollte. Sondern lieber das, was man jetzt macht.
Haben Sie sie schon oder werden Sie vertrösten? Der war nämlich ganz scharf drauf. Da können wir doch mal. Oder ob denn Herr Halm denn wenigstens mal alles, was da möglich ist, angeben würde. Ich dachte, das hat er ja vorgehabt. Und wusste den Namen dieser Dame nicht mehr, bei der Sie gewesen waren.
Telefoniert, mit Pohlmeier habe ich persönlich geredet.
So. Also nicht mit der Kanal oder wie sie hieß? Oder
Krammer.
Krammer, ja. Nannte er.
Mit der habe ich mal telefoniert.
Ach so.
Ich hätte sie gerne persönlich kennengelernt, aber die musste weg. Und ich auch.
Schade, das habe ich dann
noch verpasst. Herr Pohlmeier hatte das eigentlich, wollte uns zusammenbringen, aber das hat dann nicht geklappt. Ich habe sie am Telefon erwischt, die war so gerade im Wegspirren.
Er fragte, also Anlass war eben, ob sie auch die Psi-Teilchen hätten. Ich sagte, so Psi-Teilchen und noch ein bisschen mehr und wahrscheinlich
die erscheinen viel. Als Resonanzen, als Äther-Resonanzen.
Ich habe gesagt, dass das fehlt noch eine Auswahlregel, das ist ja egal. dann sollten Sie mal alle schicken, wir werden mal dann also danach suchen.
Gezielt. Das wäre allerdings sehr hübsch.
Ja, also der,
aber ich will das machen. Über die Wasserkonglomerate gehen.
Ja.
Dass die, die Information von dem Molekül übernommen haben, sind geprägt worden. Ich habe denen dann erklärt, was das ist und die starken Dipoleigenschaften des Wassers zurück. Aber mehr kann man dazu nicht sagen.
Ja, nur so ähnlich habe ich es dann, ich wusste es ja vorhin, habe ich es ihm auch erzählt. Und dann sagte er, ach ja, dann habe ich schon so verstanden, naja, es ist so, das ist dann schon die richtige Richtung, ja, also er wollte ja bloß wissen, dass er richtig denkt, dass er sich da keine falsche Vorstellung hat. Sie haben noch zu trinken, wenn Sie mögen.
Das ist ja interessant, da hinten.